Oftmals reden wir bei Quotenmeter über Sachen, die Kult sind. Ein Ding, was es auch ist, ist Karfreitag und Ostern. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Wir melden uns mit der Ausgabe 862. Und letzte Woche habe ich mit Mario Tunert schon besprochen, ist One Battle After Another bereits Kult? Erstmal hallo Mario.
Hallo Fabian. Hörst du das? Und ich kann es auch riechen, Und das ist der Duft. Der Duft von Altpapier, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gerochen.
Da bist du aber tatsächlich auf der besonderen Seite, denn es werden wöchentlich noch 10 Millionen Fernsehzeitungen verkauft.
Jetzt hast du das Geheimnis ja direkt gelüftet. Ja. Ja, es ist tatsächlich eine TV14, die erste TV14, die ich gekauft habe seit 15 Jahren wird es etwa gewesen sein.
Ja, und wir wollen heute zum einen über TV-Tipps jetzt in der Fernsehzeitung, über Ostern sprechen, aber auch über einen Film, dessen zweiter Teil im März auf Disney Plus gestellt wurde. Und wir Deutschen sind ja ein bisschen doof, deswegen heißt es in Deutschland Zoomania 2, in den USA Zootopia 2. Von den Walt Disney Animation Studios. Und mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Wollte auch damals
der zweite jetzt oder der erste?
Sowohl als auch. Den zweiten fand ich noch ein bisschen besser, weil der zweite ist mit einem Abstand von 9 Jahren erschienen. Und man merkt den einfach an, dass der jugendliche Kinogänger jetzt auch schon als älterer Kinogänger angesprochen wird. Natürlich ist der Film auch nach wie vor für Kinder etwas, aber gerade die popkulturellen Referenzen wie aus Shining, Harry und Sally, Ratatouille, Hannibal Lecter, Pulp Fiction oder generell die einzelnen Darstellungen auch an Disney. Das sind lauter tolle Sachen, wo man sich dann natürlich als Erwachsener freut. Guck mal, was da alles eingebaut wurde in diesem Film. Und auch, was allerdings bei mir jetzt nicht so gut ankam, weil ich es nicht gemerkt habe, Nachrichtenmoderator hat Steven Gätchen gesprochen und Susanne Daubner war eine Nachrichtenmoderatorin. Aber trotzdem hat man sich ja sehr viel Mühe gegeben. Man hat auch wieder die alten Darsteller rausgekramt, wie Josephine Preuß und Florian Halm, die Judy und Nick sprechen. Und was mir immer nie auffällt, das ist tatsächlich immer Rick Cavanian, der die Schlange gesprochen hat.
Ich finde, mir auch aufgefallen.
Rick Cavanian hat so eine Allerweltstimme. Der kann irgendwie jeden sprechen. Ich glaube, man hat eigentlich Rick Cavanian noch nie so wirklich in echter Montur gesehen.
Ja, weiß ich gar nicht, ob der eine Allerweltsstimme hat, aber ich glaube, wenn man das vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein Stück weit positiver formuliert, würde ich sagen, ist er unglaublich wandelbar, ne? Also er hat eine unglaubliche Spielfreude und auch ein unglaubliches Können, wie er mit seiner Stimme umgeht, wie er unterschiedliche Stimmlagen erzeugt, wie er unterschiedliche Dialekte erzeugt. Also da ist er wirklich genial und deswegen ist er natürlich dann für sowas die optimale Besetzung. Ne? Und ich sag mal, tatsächlich ist es mir gar nicht aufgefallen, dass er das war. Aber das muss ja wiederum vielleicht auch gar nicht mal was Negatives sein, weil vielleicht ist es genau gerade dann gut, wenn einem das gar nicht so auffällt und wenn das gar nicht so im Vordergrund ist, weil letztendlich soll ja praktisch die Komik der Figur, also die Komik dieser Schlange im Vordergrund stehen. Und wenn Rick Kervanian das geschafft hat, dann ist das ja vielleicht sogar das größte Kompliment. Ja, deswegen war das sicherlich eine schöne Leistung von ihm.
Ja, und auch, ja. Und auch an Ostersonntag erscheint ja das Kanu des Manitou bei RTL Plus. Und auch da spielt Rick Kervanian zum einen Dimitri, Austauschsoldat, Austauschagent aus und Deputy Redford.
Nee. ich fand immer, muss ich ja sagen, ich bin ja jetzt nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Manitou-Filmen. Aber tatsächlich ist er mir bei LOL ein paar Mal sehr positiv aufgefallen, wo er auch immer in unterschiedliche Rollen geschlüpft ist und dann irgendwie sich immer in einem Kühlschrank versteckt hat. Und dann hat er einen Salatkopf gespielt und immer unterschiedliches Obst und Gemüse. Ja, das fand ich auch sehr gelungen. Also da hat er mich gut unterhalten. Also grundsätzlich kann ich schon erkennen, dass da jemand ist, der ein besonderes komödiantisches, parodistisches Talent hat, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man ihm nicht absprechen.
Hm. Nochmal zurück zu Mania 2. Wie fandest du den Film?
Ja, gerne.
Passt der auch wunderbar zu Ostern? Denn es geht ja um Hase Judy und ein Fuchs Nick, die bei der Polizei arbeiten. Und wie fandest du denn die Geschichte drumherum beim zweiten Teil?
Beim zweiten Teil muss ich sagen, fand ich den ersten Teil besser. Fand auch die Story vom ersten Teil besser. Da fand ich, ist es ihm wirklich gelungen, so eine Erzählung zu bauen, die einen auch überrascht, die ein paar schöne Wendungen drin hat, die auch atmosphärisch erzählt ist. Wo es ja auch dann darum geht, dass irgendwie am Ende sich herausstellt, wie das Ganze zusammenhängt mit dem Bürgermeister, mit der Bürgermeisterin. Genau, und es ja eigentlich dann auch darum geht, dass da jemand vermisst ist und irgendwie die Hauptfigur, diese Häsin, erstmal irgendwie Fuß fassen will als Polizistin und dann ja irgendwie dieses, was ist das für ein Tier? Ein Marder? Nee.
Ein Biber.
Ein Biber. Ist das ein Biber? Auf jeden Fall ein Nagetier, ne? Biber ist ja die Influencerin dann, die Podcasterin im zweiten Teil. Lemming oder irgendwas, nee, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall geht es dann ja darum, dass da ein Tier verschwindet irgendwie und die Frau sucht ihren Mann dann und dann stellt sich irgendwie heraus, dass die sowas injiziert bekommen haben, sodass irgendwie so eine Art Tollwut oder so ausbricht. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall die aggressiv werden und so, ne? Und es ist ja dann eine Verschwörung, die aufgedeckt wird durch die zwei Hauptfiguren und das finde ich ganz schön gebaut. Das fand ich halt einfach, hatte auch, obwohl es ja ein Kinderfilm ist, oder kann man drüber streiten, ist sicherlich nicht nur ein Kinderfilm, aber auch vielleicht einer, trotzdem eine interessante Krimi-Erzählung eigentlich auch. Also hätte ein Plot sein können, der auch für einen gebräuchlichen Krimi hätte funktioniert und das gar nicht mal schlecht. Deswegen fand ich den ersten Teil wirklich schön. Und ich muss sagen, der zweite Teil, den fand ich auch nett. Kann man auch ganz gut gucken. Hab mich aber dann nicht mehr so überrascht. War mir ein bisschen zu geradlinig, die Erzählung.
Ja, ich hatte 9 Jahre Pause zwischendurch. Deswegen war es mir nicht zu geradlinig. Also ich habe es tatsächlich genossen.
Mhm. Okay, das ist ja schön. Ich habe die Teile tatsächlich mit Versatz von einem Tag geguckt. Also ich habe den ersten Teil, ich muss sagen, ich bin sonst niemand, der irgendwie noch Animationsfilme guckt.
Warum? Warum ist es zu weiblich?
Nein, weiblich überhaupt nicht.
Zu kindisch?
Könnte man unterstellen. Also manchmal arbeiten die natürlich irgendwie so ein bisschen mit vielleicht so ein bisschen infantilen Zügen. Manchmal ist es auch so, dass da mit so schrillen Stimmen gearbeitet wird und so. In dem Fall ja auch so ein bisschen. Aber das wird dann da wieder ganz schön praktisch aufgewogen mit anderen Aspekten. Das ist tatsächlich, aber ich muss auch sagen, dass ich auch in meiner Kindheit irgendwann so einen Punkt recht schnell erreicht hatte, wo ich nicht mehr so diesen Zugang zu so animierten Geschichten hatte. Also ich war tatsächlich jemand, der schon sehr früh mit dem vierten Lebensjahr oder so dann umgeschwenkt ist so auf andere Stoffe, fiktionale Stoffe, die aber von realen Menschen nachgestellt wurden praktisch. Also so animationsmäßig, da war ich nie so der absolute Fan dann mehr von. Irgendwie weiß ich auch nicht, woran das liegt.
Ja.
Aber ich stimme dir zu, ich finde, dass gerade auch der erste Teil, den habe ich gerne geguckt. Also das bereue ich überhaupt nicht, dass du mir da diese Empfehlung gegeben hast. Hab mich gut unterhalten. Ist eigentlich eine solide Komödie gewesen. Hab mich sogar besser unterhalten als manche, ich sag jetzt mal, reale, fiktionale Komödie. Deswegen funktionieren die Filme auf jeden Fall auch für Erwachsene als, ja, einfach als schöne Tragedies oder als Komödienfilme. Absolut. Also da sind tolle Gags bei. Zum Beispiel geht es ja auch dann darum, dass eben immer versucht wird, so eine Ebene noch, so eine Gesellschaftsebene, die auch den Bezug zum Realen aufrechterhält, da einzubauen. Und zum Beispiel irgendwie geht es ja dann auch darum, um Gesellschaft, um Sicherheit, um innere Sicherheit, aber andersrum dann natürlich auch um Mobbing und um Gewalt und um um Gewalt letztendlich. Und dann gibt es ja auch irgendwie so dieses Fuchs-Abwehrspray und was eigentlich so eine Analogie ist zum Pfefferspray, und das fand ich einfach wunderbar. Und dann gibt es einen Elektroschocker, so einen Fuchsschocker. Und da werden natürlich eigentlich auch so gesellschaftliche Fragen verhandelt, weil wir ja auch darüber diskutieren, wie sicher können wir uns noch fühlen und gibt es irgendwie Abwehrmöglichkeiten, wenn man irgendwie nachts durch die Dunkelheit geht und so. Das sind ja durchaus eben auch gesellschaftliche Thematiken, die aufkommen in Zeiten von Terroranschlägen und so und von irgendwelchen Übergriffen. Und deswegen wird das natürlich da aber auf so einer abstrahierten Ebene verhandelt, also fast so auf so einer nicht so schwermütigen Ebene, sondern das wird dann auf so was, auf so fast schon auf so eine süße Ebene gehoben. Aber trotzdem hat es noch irgendwie eine Relevanz, und das spürst du dann. Das ist noch eigentlich ganz schön, wenn man das dann schafft, ja.
Ja. Du hast ja vorgeschlagen, dass wir auch ein bisschen in das Fernsehprogramm hineingucken. Und
ja.
Ich will tatsächlich noch auf eine Sendung eingehen, die tatsächlich am Sonntag, Ostersonntag um 17:15 Uhr
Ostersonntag
kommt.
Ja, dann legen wir mal los.
Ja. Die auch ein bisschen vielleicht überholt zu scheint, aber ich glaube, dass es gerade wenn wir über Medien sprechen, sollten wir vielleicht doch mal reinschauen. Denn es heißt Neustart nach Trennung mit Colleen Fernandez. Und Psychologe Leon Winscheid spricht eben mit Colleen Fernandez über das Scheitern der Beziehung. Jetzt ist für uns dann einfach spannend, weil die Dreharbeiten natürlich schon vor der Enthüllung stattfanden. Wir haben ja auch schon darüber geschrieben, dass das kommt. Das habe ich ja schon vor 6 Wochen eine Ankündigung gemacht. Ist umso spannender, wie man jetzt mit dieser Sendung umgeht, weil es werden ja so Dinge gesprochen, wie geht gute Schluss machen, was hilft beim Neustart, und da hat man eben auch eine Paar- und Sexualtherapeutin mit an Bord. Also das wollte ich jetzt nochmal sagen, ist für uns vielleicht Medienmenschen interessant reinzuschauen. Natürlich auch alle, die sich dafür interessieren, können das natürlich auch. Und dann zeitgleich laufen auch wieder neue Geschichten von Pumuckl.
Darf ich da kurz noch drauf eingehen, auf die
Colleen-Geschichte?
Ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob ich das so günstig finde, dass sie es jetzt ausstrahlen. Also ich hätte tatsächlich auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass sie diese Ausstrahlung rausziehen aus dem Programm erstmal.
Ja.
Weil ich eigentlich finde, es ist natürlich eigentlich grundsätzlich, ich meine, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, weiß jetzt nicht genau, über was da gesprochen wird, wie es aufbereitet ist, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, mal sagen, ist, glaube ich, schlecht gealtert, ne? Weil
es könnte eine Verhöhnung der Geschichte sein.
Ja, vielleicht nicht eine Verhöhnung, aber so eine Bagatellisierung vielleicht, ne? Und vor allen Dingen kann ja natürlich auch genau dieser gleiche Effekt entstehen, ist eigentlich eine interessante Frage, die du eben aufgeworfen hast. Wann wurde das eigentlich gedreht? Weil
im September 25, genau.
Im September 25, Okay. Da war dann aber praktisch schon der Punkt erreicht, an dem Colleen praktisch schon wusste, dass praktisch hinter diesen Fake-Geschichten nach ihrer Meinung oder vor wahrscheinlich ihr Mann dahinter steckt.
So, das wusste sie da schon zu dem.
Genau. Okay. Ja. Okay, dann finde ich es tatsächlich auch. Da frage ich mich auch, warum, ich meine, gut, sie hat das Recht dazu, ne? Aber warum sie dann auf dieser Themenebene noch so darüber gesprochen hat, wenn sie eigentlich wusste, dass was viel Heftigeres dahinter steckt?
Zwei Stunden vorher kommt eine Sendung, da heißt der Beititel Genuss mit Beigeschmack. Vielleicht könnte man das noch der Sendung hinzufügen, aber um 15.30 Uhr geht es tatsächlich nur über Orangen.
Das ist richtig, ja. Das wäre dann noch ein bisschen ein saurer Beigeschmack. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich fände es ein bisschen merkwürdig, weil es gab ja auch diesen Effekt, dass sie diese Deepfake-Reportagen gedreht hat. Da wusste sie dann noch nichts davon, aber das hatte natürlich eigentlich einen ähnlichen Effekt, ne? Dass sie irgendwie auf einer Ebene über diese Beziehung spricht, die diesem ganzen Fall ja eigentlich dann gar nicht mehr gerecht wird. Und ich sag jetzt mal, ja, ich find's schwierig, also ich weiß nicht, also es kann natürlich sein, dass, ich hoffe zumindest mal, dass es so gewesen ist, dass das ZDF Colleen dann auch gefragt hat, ob es für sie in Ordnung ist, wenn sie die Ausstrahlung beibehalten. Und ich sag jetzt mal, wenn Colleen dann die Entscheidung getroffen hat zu sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass es weiterhin ausgestrahlt wird, ja, dann finde ich es in Ordnung, weil letztendlich ist dann ja praktisch ihr Ermessen das, was den Hauptausschlag geben sollte. Und wenn sie das für sich so bewertet, dass sie möchte, dass es ausgestrahlt wird, finde ich es in Ordnung. Ja, mir ist es einfach irgendwie so ein bisschen von außen, jetzt mal ganz oberflächlich von außen so ein bisschen aufgestoßen, so dass ich eher mein Gefühl mir eher gesagt hätte, nach dem, was das jetzt alles für Ausmaße genommen hat, ist das eigentlich was dem nicht mehr wirklich gerecht wird. Und das dann praktisch zu einer Zeit, in der diese Thematik ja noch sehr am Hochkochen ist und immer wieder noch mehr was hochkommt, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, okay.
Wir wollen weitermachen.
Wir wollen weitermachen, ja.
Pumuckl. Genau.
Wirst du Pumuckl gucken? Hast du schon mal reingeguckt in die
ich
Serie?
Guckte, ja, ich habe eine Folge geguckt. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde das ähnlich wie Fantasy. Es ist zwar nett, aber ja, es ist halt so ein kleiner Typ und das interessiert mich halt einfach null. Ich finde es auch teilweise die Geschichten einfach banal. Ist halt Fantasy. Kann ich, wie gesagt, nichts mit anfangen. Ist wie Game of Thrones, denke ich mir auch ganz, ganz nett. Aber ich wollte nochmal zurück auf den Freitag, aber du wolltest jetzt noch was sagen.
Ich wollte noch zu Pumuckl sagen, ich bin gespannt, wie die Quoten ausfallen werden. Wir haben ja gesehen, dass jetzt bei der Programmierung an Weihnachten die Quoten nicht mehr ganz so stark waren wie 2023, wo das ja einen richtigen Aufschlag gegeben hat. Genau, und die Quoten sind deutlich abgesackt. Jetzt kann man natürlich sagen, auch das ist eine Serie, die sicherlich auch nicht unerheblich im Streaming konsumiert wird, ganz klar. Aber trotzdem, das war ja 2023 auch schon so. Ob das dann tatsächlich damit zusammenhängt, dass mehr über Streaming konsumiert wurde und weniger linear, sodass da ein gewisser Ausgleich stattgefunden hat, oder ob es tatsächlich so war, dass die zweite Staffel jetzt, der Neuauflage, nicht mehr die Leute nicht mehr ganz so in den Bann gezogen hat vielleicht oder nicht mehr ganz so unterhalten hat wie noch 2023 mit der ersten Staffel. Fände ich eine interessante Frage, aber da müssen wir dann auch wieder gucken, wie die Quoten sein werden und wie vielleicht dann auch die Abrufe sein werden. Bei den Programmmarken bin ich mal gespannt. Grundsätzlich wird ja die Marke Pumuckl, wir hatten uns auch mal drüber unterhalten, sehr ausgeschlachtet momentan. So, du hast mal gesagt, du hast so einen Eindruck, da wird momentan irgendwie so alles mitgenommen, Amazon ja auch mit Pumuckl treibt Schabernack oder so ähnlich. Ja, da wird momentan wieder sehr viel gemolken, ne?
Ja, genau. Und interessant, sage ich mal so, jetzt mal Astrid Lindgren, von der gibt es eine neue Serie, die läuft auch über Ostern. Unsere Ferien auf Salkrokan. Die läuft jeweils um 9.20 Uhr, sowas um die Uhrzeit, Freitag, Samstag, Montag.
Montag? Jetzt muss ich auf Montag gucken, weil meine
Fernsehzeitung geht erst
Sonntag los. Und das ist eine neue Serie.
Das ist eine neue Serie, ja. Das ist letztes Jahr in Schweden gedreht.
Ah, unsere Ferien auf Saltkokan. Ja, jetzt muss ich hier leider so ein bisschen sagen, bei meiner Fernsehzeitung wird hier gar nichts, gar keine Jahresangabe gemacht.
Weil ist ja auch nicht schlimm.
Losgeht. Aber das ist interessant, ja.
Das ZDF hat ja noch mehr im Programm und zwar immer wieder wurde darüber diskutiert. Das ZDF zieht es einfach trotzdem durch. Winnetou Teil 1 am Karfreitag, Winnetou Teil 2 am Ostersonntag und Winnetou 3 am Montag. Da wird nichts gecancelt. Das ZDF zieht das einfach durch. Lex Barker ist einfach ein Indianer und Beatrice ist Winnetou.
Ja, wie stehst du dazu?
Man muss das alles...
Also politisch, hast du da eine politische Meinung zu? Möchtest du die äußern, oder?
Ja, also man muss das einfach von der Zeit her sehen. Das Ganze wurde ja in den 60er Jahren gedreht, war auch eine deutsche Produktion. Man hat damals schon gewusst, dass der Autor, wie hieß er noch gleich?
Karl May, ne?
Karl May, dass der ja damals, als er die Bücher geschrieben hat, war der ja erst 20 Jahre später tatsächlich mal in Amerika und hat sich das angeguckt. Also man hätte da vielleicht ein bisschen drauf gucken müssen. Auf der anderen Seite vom Casting muss ich sagen, es war halt ohne Internet früher schon extrem schwierig, Leute zu casten, wenn die nicht in der gleichen Stadt sind. Deswegen sind die Leute früher nach Los Angeles gefahren, haben sich da überall angemeldet, damit sie eben in der Casting-Datei ist. Wir müssen mal zurückdenken. Allein jetzt mal 20 Jahre, da weiß ich noch, wie Quotenmeter aussah und wie lange es gebraucht hat, ein gutes Bild irgendwie aus dem Internet herunterzuladen. Und dann sollst du vielleicht eine Mappe von dir irgendwie irgendwelchen Leuten zuschicken und es ist halt einfach schwierig, dass es diese ganzen Datenbanken in den 60ern noch nicht so gab. Jetzt würden wir uns einfach hinsetzen und würden sagen, oh, wir brauchen Old Shatterhand, wir brauchen einen Winnetou und dann casten
so,
wir
das.
Genau.
Das ist vor dem ethnischen Hintergrund die Besetzung, ja?
Richtig, das ist heute deutlich einfacher.
Ja, grundsätzlich, ich weiß, ich tatsächlich auch, also ich bin da jetzt nicht so tief in der Thematik drin. Was ich da vielleicht zu sagen kann, ist, dass ich schon wichtig finde, dass man darüber diskutiert und dass man das auch benennt. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich würde tendenziell sagen, ist es wichtig, kann man das zeigen, aber eben als, wie du schon sagst, als Produkt dieser damaligen Zeit. Und ich sage jetzt mal, wenn man es ausstrahlt, finde ich es aber andersrum auch wichtig, also wenn man zum Beispiel als ZDF jetzt sagt, wir zeigen das, finde ich aber wichtig, dass das ZDF dann eigentlich auch sich vornehmen würde, irgendwie dann als Gegenbewegung auch was dazu zu machen, um da eine gewisse Aufklärung zu leisten. Also dann zum Beispiel an anderer Stelle, man muss das ja nicht vielleicht unbedingt direkt davor oder direkt danach programmieren, aber dass man irgendwo vielleicht auch mal eine Doku irgendwie macht, wo auch Sachen differenziert betrachtet werden, um da einen gewissen Ausgleich zu schaffen, weißt du? So irgendwie so mein Gedanke. Also dass man das schon, also dass man da eine gewisse Kontextualisierung bekommt, auch guckt, da war irgendwie nicht alles toll. Und da gibt es auch so ein paar Schattenseiten, die man auch kritisch daran betrachten kann. Das finde ich schon wichtig, dass dafür ein Bewusstsein auch entwickelt wird. Deswegen fände ich das gut, wenn man dann da praktisch ein Gegengewicht irgendwie noch entwickelt. Aber
wir sehen es ja allein schon 2 Stunden später, da kommt nämlich Cleopatra und da spielt Elizabeth Taylor eben auch eine Königin. Kam Cleopatra eigentlich aus Afrika, aus Ägypten?
Bin ich überfragt.
Ja. Sorry, aber jedenfalls Richard Burton ist Marcus Antinius und Rex Harrison ist Julius Caesar. Von daher sind auch keine Italiener oder richtige Römer gewesen.
Man muss ja auch sagen, tatsächlich, damals gab es bestimmte Diskriminierungsmuster, gewisse Diskriminierungsstrukturen, die in der damaligen Gesellschaft einfach nicht so hinterfragt wurden, wie wir es heute zum Glück tun.
Naja, du musst mal überlegen, wie klein der Fernseher 1962 im Wohnzimmer war. Ja, da hast du wahrscheinlich gar nicht den Unterschied gesehen, ob das jetzt ob Elizabeth Taylor jetzt wie Cleopatra aussieht bei den ganzen verpixelten Sachen oder ob sie halt doch irgendwie
also ja, ich weiß jetzt nicht, ob es damit zu tun hat. Das kann auch vielleicht auch mit auch genau, kann vielleicht auch ein Faktor sein. Ich glaube aber, der Hauptausschlag ist einfach, dass dass damals eine andere Kultur vorherrschte, ne? Und andere Denkweisen, andere Machtverhältnisse und dass bestimmte Kritikpunkte vielleicht auch so nicht geäußert werden konnten. Und dass es bestimmte Interpretationsmuster gab, bestimmte Lesarten gab und man vielleicht
über
bestimmte Dinge anders gedacht hat. Und daraus entsteht natürlich dann auch ein kulturelles Produkt dann aus dieser anderen Kultur, aber
ich muss da mal reingrätschen. Also man hat gedacht, man muss das ja zum Erfolg machen. Die Studios 1962, ja, das war kein Disney im heutigen Sinne, die einen Umsatz mit Merchandising machen von 3 Milliarden im Quartal, sondern ich glaube, das war Fox, ist ja fast an Cleopatra pleite gegangen. Der Film hat damals lächerliche 40 Millionen Dollar gekostet. Jetzt wären das 400 Millionen Dollar zum Vergleich. Fox hat vor 3 Jahren 800 Millionen Euro Strafe gezahlt für diese Behauptung, die Wahl wurde manipuliert an den Wahlmaschinenhersteller. Fox hat aber in dem Quartal, obwohl sie 800 Millionen Euro Strafe gezahlt haben, immer noch 200 Millionen Gewinn gemacht und das nur in einem Quartal. Und man ist früher natürlich dann an so Projekte rangegangen und hat halt geguckt, naja, wen nehmen wir da? Ja, wir haben Elizabeth Taylor, Richard Burton, wir machen da jetzt einen aufwendigen Film und wenn wir da nicht irgendwelche Leute reinstecken, weil ich meine, da hat sich früher auch keiner Gedanken gemacht, wo kriegen wir jetzt eine echte Schauspielerin her aus Italien oder aus Ägypten, die vom Publikum angenommen wird. Also es war ja wirklich so, dass so Stars wie Richard Burton oder Elizabeth Taylor früher ja, Fließbandarbeit abgeliefert haben.
Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte für die Zeit. Ist auch schwierig, irgendwie diese ganze Entstehungsweise aus heutiger Sicht noch so nachzuvollziehen, wie das damals alles so war. Was sich die Verantwortlichen alles so dabei gedacht haben, ist schwierig. Ich glaube, da müssen wir aber auch sagen, können wir jetzt nicht so eine Analyse liefern, wie das vielleicht im Gegenstand irgendwie standesgemäß wäre. Deswegen glaube ich, müssen wir da auch nochmal auf andere. Ich glaube, da gibt es sehr viele Inhalte und sehr viele Produktionen und Leute, die sich da wirklich auch auf wissenschaftlicher Ebene inzwischen mit auseinandergesetzt haben. Deswegen glaube ich, können wir da guten Gewissens darauf verweisen, dass wenn man sich da ein Bild verschaffen will, gibt es da Sachen. Ich kann, ich habe das während meinem Studium gelesen, eine Abhandlung, ein Buch oder ein Essay in Form eines Buches, das sich auseinandergesetzt hat mit Cultural Appropriation. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Autor, aber ich versuche das herauszufinden, dass wir das vielleicht im Podcast-Text bei uns auf der Seite mit einfügen können. Das kann ich sehr empfehlen, weil...
Ja, dann hopp, 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 such's mir dann raus.
Genau.
Wenn ihr das hört, habt ihr schon rausgehört. Aber dann frage ich dich, was ja auch immer dazugehört, ist an Ostern das Traumschiff. Und dieses Mal hat man Michaela May, Saskia Vesta, Rosa von Lobenstein, Barnaby Mitschurat und Evelyn Bodecki dabei.
Ah, aha, da hat sie es vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Die Evelyn, weil vielleicht hat sie sich da ihre Fettleber zugezogen auf dem Traumschiff, weil sie an der einen oder anderen Torte zu viel genascht hat, die ihr dann Florian Silbereisen am Abschlussball serviert hat.
Ich gucke ja die Sendung nur wegen Colleen Fernandes.
Aber du guckst sie.
Ja, meistens schon vorher, aber tatsächlich.
Soll jetzt nicht despektierlich. Da ist mein Motto Leben und Leben lassen. Ich gönne jedem seinem Traumschiff. Ich muss sagen, ich gucke es nicht mehr. Also ich habe es tatsächlich früher noch, so vor 10 Jahren habe ich das noch geguckt, weil ich, wie das an der einen oder anderen Stelle auch schon mal durchgeklungen ist, eigentlich den Sascha Haen in der Rolle ganz gerne mochte. Aber nachdem der dann weg ist und dann das Florian Silbereisen übernommen hat, bin ich eigentlich wirklich komplett raus, weil das für mich eigentlich inzwischen wieder erzählt wird und auch dann mit diesen ganzen Gastauftritten von diesen ganzen Influencerinnen und Influencern.
Ja, das ist doch so super. Die Sendung ist ja zum dermaßen Kitsch verfallen. Das muss man ja abfeiern.
Okay, gut, wenn man das so sieht. Legitim. für mich funktioniert es halt so leider nicht mehr. Also für mich hat das immer so ein bisschen so als sehr romantisierte Reisen in die Ferne irgendwie funktioniert, so auch so dass so eine halt einfach so sehr theatralische Erzählmuster irgendwie da waren und die natürlich auch auf einer gewissen überemotionalisierten, theatralisierten Schauspielweise praktisch dann verkörpert wurden. Aber trotzdem mit einem guten schauspielerischen Handwerk, wie es zum Beispiel ein Sascha Hehn kann. Und das hat für mich praktisch immer noch so den Ausschlag gegeben, dass ich sage, ich gucke das einmal im Jahr, ein-, zweimal im Jahr geht das. Nachdem das dann praktisch auch noch weggefallen ist mit dieser Schauspielebene, muss ich sagen, ist für mich eigentlich der Hauptgrund, der letzte Grund, das zu gucken, eigentlich weggefallen. Deswegen verfolge ich es nicht mehr, aber gut, die Zahlen sind da ein bisschen runtergegangen, ist aber trotzdem auch noch sehr erfolgreich, teilweise über 5 Millionen. Deswegen ist und bleibt das ein Erfolg.
Nein, es ist überhaupt kein Erfolg. Die Zahlen sind tatsächlich, das habe ich ja mal vor einigen Wochen bei uns analysiert, seitdem Florian Silbereisen das Deck hat und seitdem sie dann auch auf 4 Folgen umgestellt haben, sind die Quoten schon massiv eingebrochen. Und du hast ja auch ein Thema dann darüber gemacht, dass die Leute lieber eine alte Folge von Sascha Hehn dann geguckt haben, die auf dem Niveau einer neuen Traumschiff-Folge war. Also da dürfen wir den Herrn Silbereisen nicht so durchkommen lassen.
Nee, aber ich habe ja gesagt, dass es durchaus da Marktanteilsverluste und auch Reichweitenschwund gab, gestehe ich auch ein. Aber ich habe ja trotzdem gesagt, dass wenn so eine Reihe 4,5 Millionen noch zieht, ich glaube, die letzte Folge hat dann wieder zugelegt. Das war bevor wir unsere, nachdem wir unsere Artikel geschrieben haben. Deswegen glaube ich, ist das immer noch ein Erfolg fürs ZDF.
Ja, hör mal zu, der Artikel war, also mein Artikel war so erfolgreich bei uns auf der Seite, dass da alle eingeschalten haben. Die haben da das rumgereicht in den ganzen Florian Silbereisen-Foren.
Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der Grund dafür war, dass die Reihe wieder.
War mit Sicherheit der Grund.
War ganz sicher der Grund, genau. Nein, also ich glaube, ja klar, da gibt es Verluste zu verzeichnen und ich glaube, vielleicht sind da auch einige abgesprungen, die vielleicht so ähnlich denken wie ich oder vielleicht auch andere Gründe haben, aber trotzdem glaube ich, ist das noch ein schöner Erfolg fürs ZDF und ich will den Leuten das auch nicht madig machen, die das gerne gucken mögen. Was mir tatsächlich auffällt beim ZDF.
Oh, schade. Ja?
Ja, nur ganz kurz ist tatsächlich, dass sie am Ostermontag ganz unbeirrterweise eine neue Folge der Küchenschlacht zeigen, um 14 Uhr mit Bier am Freitag. Also, Leute, wenn ihr Fans seid von der Küchenschlacht und ihr schon Angst hattet, vielleicht in die Bredouille von Entzugserscheinungen zu kommen, dann kann ich euch in Sicherheit wiegen, es geht weiter. Wahrscheinlich.
Ja, weil ich wollte mit dir tatsächlich auch darüber reden, was hältst du denn eigentlich, dass ProSieben schon seit Jahren irgendwie auf Feiertage so ein bisschen pfeift und da kommt zum Beispiel, also den ganzen, also am Ostersonntag geht um 5 Uhr irgendwas los. Galileo 360 Grad Ranking XXL und nachdem man sich diese Sendung angeguckt hat, gibt es noch 3 Folgen von unglaublich spektakuläre Momente vor laufender Kamera mit.
Nein, das hast du nicht richtig gesagt. Unglaublich spektakuläre vor der Kamera. So musst du es sagen.
Ja. Also da ist ja das ganze Tagesprogramm, ich sag mal so YouTube-Clips oder irgendwie YouTube hoch und runter geguckt. Dann aber wiederum am Montag zeigt man den ganzen Tag Marvel-Filme. Mhm. Also da weiß ich nicht, welches Programmschema man eigentlich so wirklich bedienen möchte.
Frage ich mich auch immer. Weißt du, was mich teilweise wirklich so konsterniert und irgendwie so ernüchtert ist, dass so diese ganzen Filme, die gezeigt werden, also ich kann das ja verstehen, dass man sagt, ist ein Feiertag, wir zeigen da Filme, ist, zeigt sich dann ja auch immer mal wieder, dass dann so Sender wie Kabel 1 und so besser damit fahren als mit ihrem regulären Werktagsprogramm. Aber dass sich dann diese Filmausstrahlung in so einem dermaßen engen Rahmen bewegen und da teilweise nur so 5-6 Filmreihen zirkulieren, also dass da ständig irgendwie Sissy läuft, ständig wird irgendwie hier.
Bud Spencer auch.
Bud Spencer wird gezeigt, ganz genau. Da wird ständig irgendwie sag mal schnell, stirb langsam und so gezeigt. Ne? Also es bewegt sich immer in diesem engen Rahmen. Und zum Beispiel, ich glaube, RTL zeigt ja an einem der beiden Tage, wiederholt dann auch nochmal Sissi. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es... nee, ich glaube am Ostermontag. Kann das sein? Ostermontag zeigt RTL... genau, nachmittags zeigt RTL am Ostermontag von 12.30 Uhr bis 18.45 Uhr, den ganzen Nachmittag über, die drei Sissi-Filme. Und ja, die laufen ja tatsächlich auch schon, wenn ich mich nicht ganz täusche, da müsstest du jetzt kurz mal überprüfen, an Karfreitag in der Primetime bei Vox.
Genau.
Oder? So, und dass man das macht, also dass man die Filme, die ja heutzutage auch jederzeit im Streaming abrufbar sind, dann innerhalb von drei Tagen wirklich so breit auf den zwei Hauptsendern der RTL-Gruppe platziert und da wirklich über den Leuten gar nichts anderes mehr anbietet irgendwie, das finde ich ehrlicherweise schon sehr einfallslos. Also da finde ich, habe ich dann auch Schwierigkeiten zu sagen, das begründet man dann mit der Beliebtheit dieser Reihe. Also dass man ein gewisses Ritual etabliert, dass man sagt, man zeigt Ostern immer das Gleiche, damit die Leute sich irgendwie so darauf verlassen können und vielleicht das auch gerade mögen, weil das sowas Ritualisiertes bekommen hat, wo sie sich darauf verlassen können, kann ich ja bis zu einem gewissen Grad noch nachvollziehen. Aber dass man das inzwischen so übertreibt, ja, weiß ich nicht. Also das finde ich schon ein bisschen, da könnte man sich, finde ich, ein bisschen mehr Mühe geben.
Genau, und wir machen jetzt uns auf. Ich muss noch für Ostern einkaufen, wollte aber hinweisen, und da möchte ich auch wieder hier vereinte Kraft von euch haben, wenn jemand eine Quotenbox hat, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nächste Woche, kommt die letzte Folge von Forsthaus Rampensau von 2.40 Uhr bis 3.25 Uhr. Ich will 15% Marktanteil sehen. Ich mache am Freitag die Quoten. Da will ich die Quoten von 2.40 Uhr bis 3 Uhr, die müssen ansteigen, und davor kommt noch die reguläre Folge. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da einschaltet, damit wir mal zeigen können.
Ja, zwei, drei auf ganz kurz nur, gar nicht näher drauf eingehen, hinweisen, zumindest kurz, dass es läuft. Eisenbahnromantik wird am Ostersonntag im SWR ab 0.15 Uhr, ich weiß, dass es da noch ein paar Liebhaber gibt und die auch traurig darüber sind, dass die Reihe eingestellt wird oder eingestellt wurde. Ich konnte nicht mehr ausfindig machen, ob tatsächlich schon die letzte Folge lief. Aber es ist jetzt ungefähr die Zeit, wo die letzte Folge ausgestrahlt wird oder auch schon wurde. Aber für alle Fans, die nochmal Abschied nehmen wollen, die haben die Chance dazu, ab 0.15 Uhr, dann gibt es nämlich im SWR die lange Nacht der Eisenbahnromantik mit diversen Folgen die ganze Nacht über. Also wer da Lust hat, kann die Gelegenheit nutzen. Und dann gibt es tatsächlich auf ProSieben Max am Ostersonntag ab 14.25 Uhr am Nachmittag, auch den ganzen Nachmittag über, neue Folgen von Storage Wars. Das ist diese Sendung, wo die in so Self-Storage-Stores reingehen und die werden dann versteigert. Genau, das ist so ein bisschen so, du weißt dann nicht, was du bekommst, kaufst die Katze im Sack und dann stellt sich nachher raus, lohnt sich das nicht. Also vielleicht gibt es da auch ein paar Fans, da könnt ihr neue Folgen gucken. Genau, was ich tatsächlich, das ist das Letzte, was ich anmerken würde, sehr, sehr spannend fand, ist im MDR an Ostersonntag um 22.25 Uhr wird das Geheimnis gelüftet. Und zwar, da wirst du nie drauf kommen, Fabian, um die Coca-Cola, die in Auftrag gegeben wurde von Josef Stalin. Der wollte tatsächlich 1952, wollte der gute Mann ein Produkt entwickeln, das besser ist als Coca-Cola. Also praktisch ein russisches Erfrischungsgetränk, das den Markt nochmal komplett von hinten aufrollt. Genau.
Aber das ist mit Coca-Cola nicht gelungen. Werde ich mir tatsächlich notieren. Ich wollte noch hinweisen, am Sonntag kommt bei TLC von 6 Uhr bis Mitternacht Couponing Extreme. Und es gab mal eine legendäre Quotenmeter-FM-Folge. Ich glaube, vor 10 Jahren haben wir einfach mal gesagt, da war unser Podcast so ein bisschen auf dem Höhepunkt. Und da haben sich Hauke, David und ich einfach mal gesagt, wir suchen eine Sendung aus, die wirklich kein Mensch kennt, und reden da einfach mal 30 Minuten darüber und schauen mal, ob die Leute sich das anhören, wie lange sie dranbleiben. Okay. Und das war dann auch wirklich ein Hit, diese Folge. Und ich glaube, da gibt es dann so Menschen, um es noch ganz kurz zu sagen, die gehen dann einkaufen und zahlen dann nur in den USA $3. Und weißt du, warum die auch so viele Einkaufsgutscheine brauchen?
Nee, sag mal.
Ja, es ist ganz einfach, weil die sicher ein Haus mieten mit einem extra Raum dazu, wo dann ihr Lager drin ist, wo 3 Kühlschränke und 3 Gefriertruhen drin sind.
Okay, ja.
Also bei den Stromkosten, da brauchst du dich nicht wundern.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber es gibt wirklich ein paar Schätzchen, das muss man sagen. Also an Ostern gibt es ein paar Schätzchen, kann man schon ausfindig machen. Ja, auch hier, WDR 21:45, Ostermontag, Streter, da wird das Bühnenprogramm wiederholt. Ich weiß gar nicht, Schnee, der auf Ceran fällt. Das soll sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde es mir auf jeden Fall aufzeichnen. Ich weiß halt nicht, ob solche Bühnenprogramme, ob die auch regulär immer so übers ganze Jahr verteilt in der Mediathek abrufbar sind. Deswegen der Tipp, wenn ihr das Programm nochmal nachholen wollt für Streter-Fans, dann besteht auch da die Möglichkeit. Ja, es gibt ein paar Schätzchen tatsächlich. Ja.
Genau. Wir machen jetzt Schluss. Ich muss zu Tisch.
Aber wir machen Schluss.
Ich wünsche auch dir jetzt noch ein schönes Wochenende.
Ja, und schöne Ostern an alle.